Hallo und herzlich willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute drucken wir 290 Millionen portugiesische Escudos. Am 4. Dezember 1924 betrat der niederländische Staatsmann Karel Marang van Iselvre die Waterloo & Sons Limited Druckerei. Er war im Auftrag eines gewissen Arthur Virgilio Alves Reis gekommen, um einen Druckauftrag von insgesamt 580.000 Banknoten des portugiesischen Escudos zu erteilen. Marang legte dem Vorsitzenden der Druckerei eine notariell beglaubigte und von der deutschen, britischen und französischen Botschaft authentifizierte Vereinbarung vor. Unterzeichnet von Herr Alves Reis, dem Oberbeauftragten Angolas und dem Finanzminister Portugals. Die Vereinbarung regelte einen Deal zwischen der Regierung Angolas und einem von Reis geführten Syndikat reicher Investoren. Das Syndikat würde der Kolonie Goldreserven im Wert von 1 Million britischen Pfund zur Verfügung stellen, dafür aber im Gegenzug das Recht erhalten, Banknoten von entsprechendem Wert zu drucken und in Angola in Umlauf zu bringen. Der Vorsitzende der Druckerei, Sir William Waterlow, erkannte jedoch schnell ein Problem. Die beigefügten Banknoten waren in einer anderen Druckerei gedruckt worden. Die Originaldruckplatte wäre deshalb schwer zu bekommen und eine Kopie nur sehr schwierig anzufertigen. Sir William wollte sich den Deal allerdings nicht entgehen lassen. Neben dem offensichtlichen direkten finanziellen Verlust, den der fehlende Auftrag bedeuten würde, war die andere Druckerei der größte Konkurrent der Waterloos. Und obendrein hatte Sir William innerhalb seiner Firma etwas zu beweisen. Also pries er eine andere Druckserie an. Vorher im Jahr hatte er bereits 600.000 portugiesische Banknoten gedruckt und war damals von der Bank von Portugal in höchsten Tönen gelobt worden. Marang überlegte einen Augenblick und stimmte dann zu, diese neue Serie zu drucken. Jetzt galt es noch zwei wichtige Punkte zu besprechen. Auf der einen Seite würde die Druckerei noch eine offizielle Genehmigung der Bank von Portugal benötigen, um die Druckplatte der letzten Pressung erneut verwenden zu dürfen. Und auf der anderen Seite musste Marang darauf bestehen, höchste Geheimhaltung über die ganze Sache gelten zu lassen. Geldgeschäfte im finanziell angeschlagenen Angola würden normalerweise über eine andere Bank laufen. Das Projekt sollte deshalb nur so wenigen wie möglich bekannt sein. Beide Seiten stimmten den Bedingungen zu und Marang versprach, so schnell wie möglich mit den nötigen Papieren wiederzukommen. Das tat er 2 Wochen später auch. Alle Dokumente wurden durch einen Notar beglaubigt und übersetzt, von einem Anwalt geprüft und der Deal beschlossen. Zur Sicherheit gab Sir William Marang einen Brief für den Bankdirektor mit, in dem er nochmal um persönliche Bestätigung des Auftrages bat. Nachdem die persönliche Bestätigung komplett mit einem schmeichelnden Lobenswort ob Sir Williams außerordentlicher Vorsicht bei der Druckerei eingegangen war, gab Sir William Waterlow am 6. Januar 1925 die Pressen offiziell für den Druck von 200.500 Escudos Banknoten frei. Gleichzeitig schickte er noch einen direkten Brief an den Bankvorsitzenden, dass die Druckerpresse die autorisierte Arbeit angetreten hatte. Die letzten Geldscheine dieser ersten Fuhre wurden am 12. März 1925 an Marang übergeben, der das Geld mit Taxi und Fähre in die Niederlande und dann in Koffern, markiert mit den unverkennbaren Zeichen diplomatischer Immunität, nach Portugal brachte. Dort sollten die Geldscheine mit der Aufschrift Angola in fetten Großbuchstaben versehen und dann in die Kolonie verschifft werden. Nur wurden sie das nie. Denn hier kommt der Twist. Es gab nie eine Vereinbarung zwischen Angola und einem steinreichen Investorsyndikat. Es gab noch nicht einmal das besagte Syndikat. Zuvor. Am 8. September 1896 wird Arthur Virgilio Alves Reis in Lissabon als Sohn einer armen Familie geboren. 1915 beginnt er ein Ingenieurstudium, bricht es aber ab, als er seine zukünftige Frau kennenlernt und heiratet. Deren Familie nimmt die Nachricht, dass ihre Tochter einen armen Studienabbrecher heiratet, nicht gut auf, also wandern die beiden nach Angola aus. Hier fälscht Alves Reis einen Hochschulabschluss von der erfundenen Polytechnic School of Engineering in Oxford. Dabei schöpft er aus den Vollen und gibt sich gleich 20 Prüfungsfächer, die er alle mit hervorragenden Noten abgeschlossen haben soll. Darunter Physik, Mathematik, diverse Ingenieurszweige und Paläographie, die Lehre alter Schriften. So schafft er es zu einem guten Gehalt und später, durch weitere Betrügereien natürlich, zu einem beträchtlichen Vermögen. 1922 kehrt er nach Lissabon zurück und kauft mit Hilfe eines Scheckbetruges einen US-amerikanischen Autohändler. Er wird erwischt und geht Ende 1924 ins Gefängnis, wo er aber nur 54 Tage absitzt. Diese Tage reichen allerdings, um den größten Geldfälscher-Coup seiner Zeit vorzubereiten. Der geniale Schachzug seines Plans war allerdings, dass er nicht etwa gefälschtes Geld in Umlauf bringen wollte, sondern echte, von einer Notendruckerei mit Originalstanze hergestellte Banknoten. Dafür musste er lediglich die Druckerei überzeugen, dass er von der Bank von Portugal und der Regierung Angolas offiziell ermächtigt wurde, Geld drucken zu lassen. Dafür ließ er seine Unterschrift unter dem bereits bekannten Vertrag notariell beglaubigen. Nicht den Inhalt des Vertrages wohlgemerkt, sondern lediglich die Legitimität seiner Unterschrift. Von der britischen, englischen und französischen Botschaft ließ er sich dann noch die Authentizität des Notars unterschreiben und besiegeln, und schon hatte er einen Vertrag mit notarieller Beglaubigung und internationaler Authentifizierung. Die restlichen Unterschriften kopierte er und fertig war seine Auftragsgenehmigung. Inwieweit Karel Marang in die ganze Sache eingeweiht war, kann man heute nicht mehr sagen. Alvis Reis sagte, dass außer ihm wohl niemand den Betrug oder zumindest das volle Ausmaß des Betruges kannte. Laut Reis war Marang von der Legitimität der Aktion immer überzeugt gewesen. Als Marang das persönliche Schreiben des Druckereivorstandes an Alvis übergab, fälschte dieser natürlich auch die Antwort des Bankdirektors. Dessen Unterschrift zu kopieren war natürlich nicht sonderlich schwierig gewesen. Sie befand sich ja immerhin auf jedem Geldschein. Schließlich kam Alvis noch ein dummer Zufall zugute. Denn den direkten Brief von Sir William an den Direktor der Bank von Portugal mit der Notiz, dass der autorisierte Druckprozess nun begonnen hatte, bekam Alvis tatsächlich nie in die Hände. Der Bankdirektor allerdings auch nicht. Der Brief ging wohl irgendwo in der Post verloren. Nach alledem hielt Reis im März 1925 Banknoten im Wert von 100 Millionen Escudos in der Hand, die er selbstverständlich nie vorhatte, nach Angola zu schicken. Reis brachte das Geld schnell auf unterschiedlichem Wege in Umlauf, tauschte es etwa gegen ausländische Währung, deponierte es bei diversen Banken und ließ sie später echtes Geld auszahlen und eröffnete schließlich sogar selber eine Bank. Seine kriminelle Vergangenheit schien dabei wenige Leute zu stören. Zwar wurde von ihm ein mehr als doppelt so hohes Eigenkapital erwartet als üblich, aber letztlich konnte er sich selber Bankdirektor nennen, Kredite genehmigen und sein Falschgeld unter die Leute bringen. Ende Juli ließ er sogar die restlichen 380.000 Banknoten drucken. Damit begann sich das Blatt dann allerdings langsam zu wenden. Den Leuten fielen die unüblich vielen 500 Escudos-Noten auf und die Presse wunderte sich über den plötzlichen Aufstieg der neuen Bank und den Ursprung deren Kapitals. Die Regierung ließ nach dieser Skepsis das Geld im Umlauf untersuchen, aber alles schien in Ordnung zu sein. Alle Geldscheine schienen von Originaldruckvorlagen zu stammen und keine Seriennummer war ungewöhnlich. Beides nicht verwunderlich. Ließ Reis doch alte Banknoten quasi erneut drucken, mit der Erklärung, diese dann später in Angola vertreiben zu wollen. Schließlich meldete der Angestellte eines Geldwechslers offizielle Bedenken über die Echtheit der von Alvis Bank verteilten Geldscheine an, auch wenn er es nicht stichhaltig beweisen konnte. Eine Kommission besuchte daraufhin am 4. Dezember 1925, genau ein Jahr nach Marangs erstem Besuch bei der Druckerei Waterloo, die fragliche Bank. Aber wieder schienen die Geldscheine in Ordnung zu sein. Erst als Tage später durch einen absoluten Zufall vier Paare von Geldscheinen gleicher Seriennummer auftauchten, begann sich die Schlinge um Alvis Reis zuzuziehen. Am Ende wurden Reis und seine Komplizen gefangen genommen und vor Gericht gestellt. Marang kam tatsächlich glimpflich davon und wurde zu 11 Monaten Haft verurteilt, die er zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung aber schon abgesessen hatte. Alvis Reis und die anderen Verschwörer wurden zu wahlweise 8 Jahren Haft und 12 Jahren Exil in einer portugiesischen Kolonie oder 25 Jahren Exil verurteilt. Reis Strafe wurde 1945 nach 15 Jahren ausgesetzt. Er bekam, ironischerweise, ein Jobangebot aus einer Bank, welches er aber ablehnte. Berichten nach lebte er danach in ärmlichen Verhältnissen und starb am 9. Juni 1955 im Alter von 58 Jahren an einem Herzinfarkt in der Stadt seiner Geburt. Links und Quellen für diese Episode findet ihr wie immer in der Beschreibung. Ich freue mich immer über konstruktive Kritik, Feedback, Anregungen oder ein einfaches Hallo. Nutzt dafür am besten die Social-Media-Kanäle auf Facebook, Instagram oder YouTube oder schreibt eine E-Mail an wissenamschuh@wenig-originell.de. Neben Wissen am Schuh erscheinen unter dem Wenig-Originell-Banner auch der englische Songwriting-Podcast Sonic Rodent und das Hörspiel Creature Feature über Kreaturen und Wesen aus Folklore, Mythologie und Urban Legends. Mehr Informationen zu all diesen Projekten findet ihr auf wenig-originell.de. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.